Auf ein KanzlerInnen-Triell für ein junges Publikum hat der 60-jährige CDU-Kandidat Armin Laschet keine Lust. Das war zuletzt unter dem Hashtag Laschet kneift zu lesen. Ist das eines der vielen Symptome unserer Rentnerrepublik, wie Soziologe und Podcaster Stefan Schulz sie nennt? Die Antwort überlasse ich mal euch. Als einen Abschiedsbrief an die jüngere Generation hat Schulz zuletzt das CDU-Wahlprogramm bezeichnet. Das war eine ziemlich harte Einschätzung, die auf Twitter aber einen Nerv getroffen hat. Ich habe mit Stefan Schulz gesprochen, Klammer auf, auch ein ehemaliger Student der Uni Bielefeld, Klammer zu, und zwar über die Macht der Demografie, darüber, was junge Leute zu CDU-WählerInnen macht, welche Lehren wir aus den alternden Bevölkerungen in Japan und Südkorea ziehen sollten und warum die Europäische Zentralbank seines Erachtens händeringend hofft, dass Deutschland die schwarze Null vergisst und endlich, endlich Geld ausgibt. Zuerst habe ich ihn aber gefragt, was genau das CDU-Wahlprogramm denn zu einem Abschiedsbrief an die jüngere Generation macht.
Unabhängig davon, wie die CDU sich das denkt, was sie da vorlegt, liest man das U50 als Abschiedsbrief, weil da steht nichts drin, was einen interessiert, also gar nichts. Das ist nochmal die Beruhigungspille gewesen, war ja alles gar nicht so schlimm, Corona haben wir jetzt überstanden, wir sind ja alle geimpft. Schon das stimmt für sehr viele U50 nicht. Und dann ist es ein absolut mutloses inhaltliches Programm, das sich nichts zugetraut, das nichts zu Arbeitsverhältnissen sagt, das nichts zu Mietpreisen sagt, das nichts zur Zukunft sagt, das sich nicht wirklich was zum Klima zutraut, außer das, was sozusagen abverlangt wird durch die allgemein gängige Staatsräson, die wir heute haben, Klimaneutralität und so weiter, irgendwann in ferner Zukunft. Und in der Hinsicht ist das von mir so klassifiziert als Abschiedstext, Abschiedsbrief. Aber auch da muss man, glaube ich, nochmal auftrumpfen. Der CDU ist es sogar egal, dass wir das als Abschiedstext lesen. Nicht mal in der Hinsicht ist es für uns gemacht.
Jetzt stellen im September ja junge WählerInnen U40 bei der Bundestagswahl knapp 30% der WählerInnenschaft, wenn man so überschlägt. Leute über 50 immerhin fast 60%. Also die Alten sind doppelt so viele wie die Jüngeren und gehen dann auch noch fleißiger zur Wahl. Kann die CDU genau deshalb junge WählerInnen einfach ignorieren, sich genau deshalb erlauben, so einen Abschiedsbrief, wie du es sagst, zu schreiben? Oder steckt da für dich mehr dahinter?
Also sie kann sich das erlauben. Die CDU hat ja so einen Berater, Michael Jung, der ihnen da immer mal wieder und so demoskopisch, demografisch Sachen darbietet. Und der wird unter der Hand zitiert, immer mal wieder da auftritt und sagt, sie, liebe CDU, sie verlieren von Wahl zu Wahl 1 Million Menschen an den Tod. Das ist ihr größter Konkurrent. So viel verlieren sie weder an die AfD noch an die Grünen, die gehen alle an den Tod. Und da steckt natürlich so ein Alarmismus drin, ne, an die Partei. Sie müssen sich jetzt mal kümmern. Nur in dieser Altersrange, du hast es ja gerade genannt, die Ü50. Also Deutschland ist ja im Durchschnitt ungefähr so diese 50 Jahre alt. Anders als Nigeria mit 14 zum Beispiel. Ja? Doppelt so viele Menschen, aber Faktor 3 weniger alt. Also wir sind ein unglaublich altes Land. Eigentlich das älteste Land nach Japan. Japan kann man aber ausklammern, weil die einfach 250% BIP-Staatsverschuldung machen und damit fein raus sind. Das machen wir ja hier nicht. Und deswegen, sagen wir mal, sind wir in diesem Politikprogramm, das die CDU da fährt, das älteste Land der Welt, mit 58% Ü50-Wählern. Und du hast es eben schon angedeutet, das kann man ja nochmal gewichten um die Wahlbeteiligung. Und dann schrumpfen die Ü30-Wähler, die nominal mit 14% reingehen, dadurch, dass sie nicht 77% Wahlbeteiligung haben, sondern, wir haben es jetzt in Frankreich erlebt, 30%, 20%, diese Altersklasse, schrumpft in den einstelligen Prozentbereich. Also spielt überhaupt gar keine Rolle. Und die 30- bis 50-Jährigen machen so 28%, das schrumpft dann auch nochmal auf unter ein Viertel. Und da sieht man schon, nee, man kann ein Wahlprogramm für die Alten machen und das reicht völlig. Denn Deutschland wird ja auch älter. Klar, oben sterben Menschen, aber von unten rutschen ja Leute in diese Altersklassen rein, die dann genau auf diese Art Besitzstandswahrung, wie es die CDU anbietet, abfahren und das dann auch dankend annehmen, denn einmal 50. 60. Lebensjahr überschritten, dann wird es hart mit den Experimenten, dann traut man die sich nicht mehr so zu.
Ja, wie besitzstandswahrend das denn wirklich ist, ist noch so eine andere Frage, ne? Aber trotzdem wäre es ja auch ein falscher Eindruck zu sagen, junge Leute wählen jetzt nur links-grün. Also bei der letzten Bundestagswahl war die CDU auch bei den unter 40-Jährigen noch stärkste Kraft. Zuletzt sahen die Umfragen sehr ähnlich aus. Auch die Ergebnisse in Sachsen-Anhalt. Also mich interessiert noch so ein bisschen mehr, ob du ein Gefühl dafür hast, welche Anziehungskraft trotzdem dieses Programm aktuell noch für junge Leute hat.
Ja, also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Rentner, also wir sind Rentnerrepublik. Wir sind das älteste Land der Welt. Das bedeutet, es es gibt sehr viele alte Menschen. Und die jungen Menschen durchleben die Angst der alten Menschen. Also es kommt darauf an, was in den Köpfen vor sich geht. Es ist nicht so sehr der Körper, der wird alt, sichtbar. Da muss man sich drum kümmern und dann ja, irgendwie neue, was weiß ich. Es gibt ja sehr viele Technologien heute, die entwickelt werden und gerade nochmal durch Corona befördert werden, wie zum Beispiel Essen nach Hause liefern lassen, Beförderung von der Haustür bis zur Haustür, bloß keine Gruppensachen, sondern alles so schön Social Distancing. Das ist natürlich alles für, wie für alte Menschen gemacht, muss man mal so sagen. Ne? Das sind ja alles Sachen, die schon die Rentenrepublik mal so richtig eine Stufe nach vorn gebracht haben. Auch der Umgang in dem ganzen medizinischen Bereich. Und jetzt haben wir das Problem, wir haben ja noch junge Menschen, die allerdings in Arbeitsverträgen drinstecken, Thema Befristung und so weiter, die Mietverträge haben mit Verdopplung der zu zahlenden Miete innerhalb von 10 Jahren in den großen Städten und alle wollen in die großen Städte. Da schlägt sich natürlich diese Angst der Alten nieder, auch nochmal dadurch, dass, und das ist ein Phänomen, das kennen wir aus China zum Beispiel, wenn Kinder mit höchstens einem Geschwister, selten mit 2 Geschwistern aufwachsen und häufig Einzelkinder sind, dann haben sie zu viel Kontakt zu den älteren Generationen und übernehmen aus den Gesprächen deren Angst. Also Zukunftsangst, Angst vor Armut im Alter und so weiter wird dann runtertransportiert und plötzlich haben das schon die 23-Jährigen, die eigentlich noch 40, 50 Jahre Möglichkeiten der Biografiegestaltung vor sich haben. Und das Phänomen kommt noch dazu. Also wir haben durchaus, wir sind kein linksgrün versifftes Land, auch nicht bei den Jüngeren, sondern relativ früh greifen dann eigentlich die Sicherheitsvorstellungen, die man so für sich hat. Und dann möchte man, dass zuerst der Arbeitsvertrag unterschrieben wird. Und wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, dann traut man sich auch einen Mietvertrag zu. Und wenn der Mietvertrag unterschrieben ist, dann traut man sich eine Eheschließung zu. Und wenn die Eheschließung dann auch ordentlich über die Bühne gegangen ist, dann kommt das Kind. Dann traut man sich endlich zu, auch eine Familie mit Kindern zu gründen. Dann ist man allerdings schon 43. Und dann ist man in einer Lebenssituation, wo man gleichzeitig für seine Eltern und für seine Kinder Windeln kaufen muss. Und das blockiert im Kopf total. Also in der Hinsicht gibt es, glaube ich, kein großes Potenzial, das die CDU abschöpfen könnte, wenn sie ein bisschen mutiger wäre. Wie sehr man daran scheitert, sieht man ja an den Linken und ein bisschen auch wieder an den Grünen, dass sie sich da auch nicht viel zutrauen.
Wir wagen später nochmal diesen internationalen Blick. Lass uns aber einmal inhaltlich einsteigen. Finanzpolitik ist ja ein so ein Punkt, an dem sich diese Frage jung gegen alt oft entzündet. Die CDU spricht da jetzt von praktizierter Generationengerechtigkeit, weil sie so schnell wie möglich wieder ohne neue Schulden auskommen möchte, hält an der Schuldenbremse fest. Jetzt ganz naiv gefragt, es beschäftigt sich auch nicht jede Person jeden Tag mit Politik. Künftigen Generationen keinen Schuldenberg hinterlassen, muss sich doch eigentlich freuen.
Er hat überhaupt keinen Sinn. Also hat null Sinn, keinen Schuldenberg zu hinterlassen. Denn erstens, wo landet der Schuldenberg? Bei irgendwem, der uns dann die Knochen bricht, um das Geld einzutreiben? Nein, natürlich nicht. Zweitens, was hat es für einen Sinn, kein Geld auszugeben? Versteht man ja auch nicht. Warum sollte der Staat kein Geld ausgeben? Ich habe im Presseclub das Beispiel genannt, dass in Italien Hausbesitzer, und in Italien ist ja nicht so ein Mieterland wie hier, sondern da sind ja alles Hausbesitzer, dass sie einfach zum Staat gehen können und sagen können, ich hätte gern Unterstützung bei dem Anbringen einer Solarpaneele auf meinem Dach. Und dann sagt der Staat, ja, hier, kannst du haben. Kostet 0 Eigenbeitrag. Es wird zu 100% vom Staat bezahlt. Damit ist eine Win-Win-Win-Win-Situation. Man hat sich abgekoppelt von den Stromerzeugungsprinzipien. Wir verbrennen einfach Ressourcen aus dem Boden. Nein, wir nutzen jetzt die Sonne. Man hat Autonomie, wirtschaftliche Autonomie in den Haushalten geschaffen, weil die damit mehr Einkommen zur Verfügung haben, die sie nicht brauchen, um es für die Stromkosten zu bezahlen. Wir haben Handwerker, die das Zeug herstellen und anbringen, die beschäftigt sind dadurch. Lohnzahlungen werden ermöglicht. Und am Ende profitieren alle davon. So, aber Italien verschuldet sich mit 191 Milliarden über die EU-Kommission. Also die EU-Kommission hat ja dieses 750 Milliarden Pandemiehilfprogramm ausgelegt und davon gehen 190 Milliarden nach Italien und daraus finanzieren die das. So, jetzt haben also die Italiener Dächer, die klimaneutral funktionieren, die Einkommen der Familien, die diese Häuser bewohnen, sind entlastet und die Handwerker haben auch noch einen guten Umsatz gemacht. Es gibt keine negative Seite. Man kann jetzt nicht neben dieses Win-Win-Win noch irgendeinen Verlierer stellen, denn diese Schulden als Betrag sind ja einfach nur bei der EU-Kommission in so einem Notizbuch aufgeschrieben, mit einem Minus davor. So, und das Geld wird nicht eingetrieben, das wird auch nie zurückverlangt. Wenn man es nicht im Kreislauf drin hat, geschieht all das nicht, was in Italien da geschieht. Und in Deutschland geschieht halt all das nicht. China will die 25 oder die 15 Schlüsseltechnologien bis 2025 nach China holen. Amerika hält dagegen. Amerika hat diese Schlüsseltechnologien meistens schon. Europa ist da überall abgemeldet. Und um das zu bewerkstelligen, nimmt jetzt der Kongress nochmal 250 Milliarden Dollar in die Hand, um das eigentlich schon auf Augenhöhe mit China operierende Amerika nochmal in eine bessere Position zu bringen. Und jetzt lesen wir ein unendlich langes, also zig Seiten langes Kapitel im CDU-Programm, was man alles möchte. Man freut sich, dass BioNTech hier ist und man will irgendwas mit Krypto und irgendwas mit neuer Währung und irgendwas mit Computern und irgendwas mit Quanten und bla bla bla. Und man will aber kein Geld dafür ausgeben, also wird das alles nicht passieren. Und das ist das Erbe, was wir dann hinterlassen von dieser CDU bekommen. Keine Schulden, aber diese Schulden, die nicht vorhandenen Schulden sind genau nichts wert. Dass wir allerdings die ganzen Strukturförderungseffekte nicht haben, das bringt uns wirklich ins Hintertreffen. Also da stecken wir ganz schön in der Bredouille. Die CDU lässt uns hier ganz schön fallen, ehrlich gesagt.
Stefan, was du beschreibst, hat ja aber auch in den USA gerade zu dieser knapp 5%igen Inflation geführt, was einige so als Schreckgespenst anführen. Davor hast du keine Angst.
Nee, davor hat niemand Angst. Ich wohne hier in Frankfurt. Ich habe immer Blick auf die Europäische Zentralbank, die seit 10 Jahren händeringend nach Inflation sucht. Und jetzt ist sie endlich da. Da ist großes Ausatmen, weil irgendwelche Redakteure keine Ahnung haben, was Inflation bedeutet und 100 Jahre alte Sachen irgendwie noch tradieren mit Hyperinflation. Also das ist ja völlig absurd, dass sowas jetzt droht. Ist hier irgendwie so eine Angst. Und nee, wir brauchen natürlich Inflation und wir brauchen auch wieder Zinsen. Die CDU hat ja interessanterweise auch Angst vor Inflation, aber keine Angst vor Zinsen. Sie möchte gerne Zinsen haben. Nur um Zinsen zu erzeugen, müsste Deutschland Staatsschulden rausgeben und darauf Zinsen zahlen. Und genau das macht sie nicht, denn da hat sie sich ja die Ketten angelegt. In der Hinsicht ist dieses, wir haben Angst vor Inflation und wünschen uns eigentlich Zinsen, machen aber genau das Gegenteil, auch verlogen. Denn eigentlich weiß es die CDU ja besser, aber sie bedient eben genau diese komischen Ängste, die du ja eben auch so angesprochen hast. Unter der Vorstellung, dass es die ja so gäbe, dass es so Inflationsangst gäbe. Ja, gibt es denn Inflationsangst? Also ich kenne niemanden, der Angst vor Inflation hat. Sobald man darüber spricht, was das bedeutet, löst sich das ganz schnell auf.
Aber wie erklärst du dir dann diesen Sparzwang? Also wenn man auch so ganz naiv überlegt, große Investitionen in Barrierefreiheit, in die Rentensysteme, in Pflegeheime, das würde ja auch schließlich älteren Menschen, RentnerInnen, letztlich CDU-StammwählerInnen eigentlich helfen.
Ja, also die blöde Antwort ist, also die wirklich dumme Antwort, die hat Herr Reitz im Presseclub gegeben mir gegenüber, nämlich das ist der Markenkern der CDU, die schwarze Null. Die etwas klügere, clevere, eigentlich listige Antwort ist, wenn Deutschland die Schuldenbremse einhält, kann sie das über die Währungsunion auch den anderen Ländern in Europa aufzwingen und sich damit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, weil Deutschland mit der schwarzen Null besser klarkommt als die innereuropäischen Absatzmärkte, die Deutschland braucht, um, wir sind ja Exportweltmeister, wollen gerne Exportweltmeister sein, um da einfach Profite aus diesen Ländern abzuziehen. In der Hinsicht knechten wir hier Europa. Schreiben das nicht ins Programm, warum wir das machen, sondern es gibt einfach nur die Erfahrung unter den Wirtschaftspolitikern, auch in der SPD, dass sich das sehr für Deutschland auszahlt. Bedeutet aber auch, wir exportieren Arbeitslosigkeit. Also 25%, 30-40% Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, Italien, Portugal, Teilen Frankreichs, das geht auf unsere Kappe. Das sind einfach Gewinnmitnahmen, die wir hier ganz verlogen in Europa, in Deutschland organisieren.
Stefan, Themenwechsel. Du betonst in deiner Arbeit, dein Podcast ist auch in diesem Gespräch schon deutlich geworden, sehr stark diese Kategorie Alter, Demografie, dein nächstes Buch soll Rentnerrepublik heißen. Das ist ja fast ja, klassische soziologische Zeitdiagnose, die du da so ein bisschen betreibst. Was macht diese Perspektive für dich so interessant?
Ja, Zeitdiagnostik ist natürlich so ein, also sagen wir mal so, als ich in Bielefeld Soziologie studiert habe, war Zeitdiagnostik immer so, das machen die Idioten. Deswegen nehme ich das gerne an. Ich verstehe das nicht als Vorwurf, denn ich mache keine richtige Soziologie, sondern ich mache inspirative Soziologie. Ich mache keine Wissenschaft in der Hinsicht, sondern echte Zeitdiagnostik, aber mit so einem Verständnis darüber, was das bedeutet. Also populärwissenschaftliche, und ich sage lieber populärwissenschaftlich als vulgäre Wissenschaft. Und ich habe festgestellt in der Beobachtung, und ich gucke sehr viel mehr Nachrichten und habe darüber eine Beobachtung der Welt, als dass ich jetzt noch Bücher lese. Also soziologisch-theoretische Bücher, die so ne, ins Eingemachte gehen. Und meine Feststellung war, eigentlich ist egal, was wir für ein politisches Spiel aufführen. Denn die Sachzwänge durch die demografischen Grundlagen sind mittlerweile so streng, so fordernd, dass eigentlich egal ist, wer regiert. Sowohl in den Ländern als auch im Bund und erst recht in den Städten. Städte wie Suhl, die älteste Stadt Deutschlands, wo niemand hinzieht, wo es keine Kindergärten braucht, wo Hans-Georg Maaßen sich anmeldet, weil er da noch einen Wahlkreis für sich vermutet und dann so ein Bild postet, wie er da alleine im Einwohnermeldeamt steht und sagt, das ist doch ein toller Service hier. Ja, weil der meldet sich keiner an. Er ist der Einzige, der im halben Jahr da ankam, um sich da anzumelden. Und er vergleicht das so mit Berlin. Da soll sich Berlin mal eine Scheibe abschneiden. Ja, Berlin ist halt eine Stadt, die ziehen halt zehntausende Menschen pro Jahr, ohne dass da nennenswert Menschen wirklich wegziehen. Die ziehen vielleicht ins Umland oder so, wenn sie dann gewisse Altersgrenzen haben. Aber Berlin, Frankfurt, also die großen Hamburg-Metropolen in Deutschland und Europa und der Welt, die wachsen. Also der größte Migrationsdruck ist der in den Ländern stattfindende Urbanisierung. Die Bewegung von Land in die Städte. Und damit haben die Städte ganz schön zu kämpfen. Und da ist fast egal, welcher politische Hintergrund da irgendwie ist. Die Herausforderungen sind fast überall dieselben. Es geht um Arbeitswege, Pendlerzeiten. Es geht um grundsätzliche Versorgung. Es müssen Kläranlagen und Strom und so weiter, muss alles hergestellt werden. Und so zieht sich das eigentlich durch die westliche Welt, ist ganz interessant. Und wenn man dann so einen globalen Blick macht, sieht man, dass wir jetzt gerade an so einer Schwelle sind. Die Menschheit ist ja 300.000 Jahre alt. 7% aller in den letzten 300.000 Jahren geborenen Menschen leben heute. Und daran kann man auch mal sehen, was eine exponentielle Funktion ist. Nämlich irgendwann vor 400 Jahren ging es los, mehr als, und nicht Kinder pro Frau, sondern mehr als überlebende Kinder pro Frau, haben es geschafft, gewisse Altersgrenzen zu erreichen. Und damit ist diese Welt einfach explodiert. Also die Menschheit hat sich wie so ein Virus innerhalb von 300.000 Jahren in der Welt breit gemacht. Am Anfang war es die hohe Kinderzahl, dann war es die Lebenserwartung. Und die Lebenserwartung hat aber auch ihren Peak 2014 erreicht in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und noch irgendein europäisches Land. Also es gibt so, man sieht so, wenn man sich es flächendeckend anschaut, 2014 ist eigentlich Peak Lebenserwartung. Jetzt haben wir zuerst viele Menschen gehabt. Dann hat sich das abgeschwächt. Wir sind ja schon seit 40 Jahren mittlerweile in Deutschland bei 2 Kindern pro Frau. Dann wurde aber die Lebenserwartung so lang, dass darüber nochmal Wachstum kam. Und jetzt, ganz abrupt, seit 2014, sind wir auf Schrumpfungskurs. Also Deutschland ist seit 1974 oder so auf Schrumpfungskurs. Dann kam aber die Migration dazu. Jetzt haben wir jahrzehntelang uns darüber gestritten, sind wir ein Einwanderungsland, sind wir keins. Warum ist Amerika so erfolgreich? Naja, weil die halt alle dahin ziehen. Und jetzt schrumpfen wir. Aber jetzt schrumpfen wir. Kann man sich immer noch nicht vorstellen, dass es immer schon mal Schrumpfprognosen gab, weil die Migration nicht ernst genommen wurde. Deswegen sagen viele Politiker, ach ja, jetzt sagen sie wieder alle, wir schrumpfen. Aber nee, jetzt schrumpfen wir wirklich. Also jetzt geht der große Schrumpfungsprozess los. Wir sind jetzt bei Peak-Menschheit. 7% aller auf der Welt jemals in der Geschichte geborenen Menschen leben jetzt gerade. Die Hälfte davon ist unter 40 Jahre alt. Also als der Afghanistan-Krieg losging, haben wir die Hälfte der Menschen, die heute auf der Welt leben, noch nicht gelebt. Also der russisch-afghanische, der sich ja bis heute zieht, mit den 20 Jahren dann nochmal seit 2001. Und jetzt ist Peak Menschheit. 7% aller Menschen leben jetzt gerade. So viel werden es nie wieder sein. Ab jetzt werden es weniger. Und außer Afrika, die ja in der Entwicklung so ein bisschen hinterherhängt, ist das jetzt ein flächendeckendes Phänomen. Und wir Deutsche, wir sind die Pioniere mit Japan. Aber Japan ausgeklammert. Sind wir jetzt eigentlich die Pioniere für die westlichen Welt, was es bedeutet, in einer schrumpfenden Gesellschaft zu leben?
Du sprichst Japan schon an, du hast dich viel mit Japan beschäftigt. Logischerweise, wenn du einfach diesen riesen Klotz Demografie vor dir hast, dann kommt man an Japan gerade nicht vorbei. Nur die japanische Bevölkerung hat ein noch höheres Medianalter als Deutschland, ist noch älter als wir. Ist Japan da eher ein Vorbild für uns oder ist das eher so das abschreckende Beispiel?
Also Japan ist beispielhaft für uns, weil die auch so einen Technologiesektor hatten. Vor 20 Jahren Walkmans, DVDs, Autos, das kam alles aus Japan, heute nicht mehr so sehr. Und Japan hat auch wie Deutschland, ist so zweigleisig gefahren. Riesiger Exportsektor, total super effizient. Und dann im Land so soziale Marktwirtschaft gefahren, wo man auch mal 5 hat gerade sein lassen und ne, wo es jetzt nicht unbedingt drauf ankam, beste Produktivität abzuliefern. Noch interessanter ist allerdings, finde ich, Südkorea. Denn Südkorea ist uns noch ein bisschen näher in der Hinsicht, dass Südkorea auch so ein Technologieland ist, das aber einen Babyboom-Bauch mit sich trägt, wie wir. Nur ein bisschen größer noch. Denn in Südkorea ging es tatsächlich los mit 7 Kindern pro Frau und dann innerhalb von einer Generation auf unter 2 gefallen und jetzt im nicht mehr nennenswerten 1,5 Bereich. Und Südkorea ist schon 10, 15 Jahre weiter als wir. Also da leben jetzt schon die Hälfte aller Rentner in Armut, nach unserer Armutsdefinition. Und da ist zum Beispiel auch der Wohnungsmarkt für alte Menschen komplett vom Markt entkoppelt, weil das gar keinen Sinn mehr macht. Da baut einfach der Staat 20-stöckige Hochhäuser und verteilt dann die Wohnung an die Alten, weil es überhaupt keinen Sinn macht, da noch irgendwie die Familie heranzuziehen, weil die eh kein Geld haben, um das zu refinanzieren und so weiter. Und das sind ja so Phänomene, die drohen uns dann auch. Wir können uns das immer noch nicht ganz vorstellen, aber wir haben ja jetzt schon die Hälfte aller Renten unter 1.000 Euro. Und wir hängen zum Beispiel im Rentenniveau, also ganz materiell mal verglichen, 800 Euro bei Männern hinter Österreich, also in der Durchschnittsmiete im Monat. Und der Babyboom-Bauch kommt ja jetzt erst. Die Babyboomer-Generation, die geht ja jetzt erst in Rente. Also das wird noch ganz brutal und Altersarmut, davon können wir uns heute noch gar kein richtiges Bild machen. Da gibt es allerdings keine Partei, also da muss man die CDU jetzt nicht besonders einklammern, sondern da kann man alle Parteien beobachten, dass das so ein Problem ist, dass dann erst angegriffen wird, wenn es soweit ist.
Franz Timmermans, EU-Kommissar für Klimaschutz, sagt, es geht aktuell um die Frage, ob unsere Enkel Kriege um Wasser und um Nahrung führen. Du hast ihn selbst mal zitiert. Gibt es für dich denn eine Partei, die gerade glaubwürdig versucht, dieses Szenario noch zu verhindern? Oder ist das für dich politisch alles, was so links der CDU ist, nur Rentnerrepublik Light? Nichts, was dich zufriedenstellt?
Also es sind die Grünen und die Linken, die eine Klimapolitik machen, die klug ist, weil sie nämlich akzeptieren, dass Klima das dominierende Thema ist und sie auch die Sozialpolitik dem Klima unterordnen. Beispielsweise mit so Klimageldern und 1:1 Verrechnung. Wer das Klima schützt, bekommt dann einfach Geld nur dafür, dass er Klima geschützt hat. Man könnte sagen, die Linken sind sogar noch strenger als die Grünen, weil sie eh ihr Parteiprogramm, also ihr Wahlprogramm als Utopie auslegen. Also es ist nicht so wie bei den anderen Parteien, dass man da sagt, es muss auch finanzierbar sein oder so, sondern nee, da wird erstmal eine Utopie formuliert. Bei den Grünen sieht man, dass sie das Prinzip verstanden haben, es auch nicht verschleiern, aber trotzdem wissen, dass sie in der Rentenrepublik damit antreten müssen und am Ende Bettina Schausten die entscheidenden Fragen stellt im CDF-Heute-Journal und dann darf man nicht zu weit zu überraschend sein. Ne? Und dann muss man halt so ein bisschen, also ich würde mal sagen, Laschet gibt die Pace vor. Ne? Der Lasche, der jetzt von Feldenkirchen im Spiel nochmal so ein Porträt Lob der Gelassenheit und so weiter bekommen hat, der gibt die Pace vor und da dürfen die Grünen nicht allzu weit abweichen. Aber wir haben bei den Grünen Personal, auch jetzt in dem Bundestag, Franziska Brandner zu Europa zum Beispiel. Die will Europa genauso aufstellen, wie wir es brauchen. Nur das schlägt sich nicht in den Programmen nieder. Aber in der Programmatik der Umsetzung, wenn sie dann mal in parlamentarischer Verantwortung sind, in der Hinsicht gäbe es durchaus Hoffnung für Deutschland. Aber diese grünen Mehrheiten sind nicht zu organisieren, glaube ich.
Stefan, letzte Frage. Ganz egoistischer Blick in die Zukunft. Ich bin jetzt 23 Jahre alt. In den nächsten Jahren gehen die Babyboomer in den Ruhestand. Schon deren Rentenfinanzierung ist ja total unklar. Die CDU schlägt jetzt so eine Generationenrente vor, eine ganz neue Säule der Altersvorsorge plötzlich. Was muss deiner Meinung nach passieren, damit ich und meine gleichaltrigen KommilitonInnen in den 2060er, 2070er Jahren ungefähr noch eine gute Rente bekommen?
Du wirst auf jeden Fall eine gute Rente bekommen, denn die Babyboomer werden sterben, bevor du das Renteneintrittsalter erreichst. Und das ist dein großer Pluspunkt. Die Rentenrepublik beginnt 2023, dann gehen die ersten Babyboomer-Jahrgänge und damit sind jetzt so die Millionen-Jahrgänge gemeint in Rente. 2029 geht der 64er-Jahrgang in Rente, der ist 1,4 Millionen stark. Da rutschen dann unten nur 800.000 rein in den Arbeitsmarkt. Da sieht man schon, wo die Lücke so ist, 600.000 Menschen. So viel Zuwanderung gibt es auch nicht für Deutschland. So attraktiv ist Deutschland dann auch nicht, ohne englische Sprache und so. Und 2045 ist aber dann statistische Lebenserwartung. Und die ist, wie gesagt, seit 2014 prognostizierbar. Also da gibt es keine großen Überraschungen mehr. Wir werden jetzt nicht nochmal 5 Jahre älter oder so kollektiv, sondern Männer wie Frauen schwanken so jetzt zwischen den 79, 81, 82 Jahren. Keine großen Überraschungen. Das heißt, wenn du in Rente kommst, ist der Babyboomer-Bauch abgefrühstückt. Aber, und das ist das Problem, und das sieht man in Südkorea, bis du da angekommen bist, müssen ja die Rentner, die Babyboomer in der Rente versorgt werden. Was in Südkorea bedeutet, ganz viel Arbeit, 12 Stunden Arbeitstage, keine Zeit für die Familie, kein Geld für Urlaube, komplette Verantwortung für die eigenen Eltern, bis sie es wirklich nicht mehr können und ab dann immer noch finanzielle Verantwortung. Also absolut verlustreiches Leben ohne Karriere, ohne den Aufbau eines eigenen Vermögens, ohne eigene Altersvorsorge, sondern das wird komplett aufgezehrt. Noch hält ja die CDU fest an dieser 20% Haltelinie, also niemand soll mehr von 20% seines Gehaltes und so weiter. Aber wir sehen ja jetzt schon jetzt, 100 Milliarden kommen aus dem Bundeshaushalt in die Rente. da ist noch eine Lücke von 60, 70 Milliarden. Also auch wenn du es nicht über die Sozialabgaben bezahlen wirst, wirst du es über Steuern irgendwie bezahlen müssen. Und die Unternehmen werden dadurch, dass oben immer zwei Rentner rausfallen und nur einer unten nachkommt, bei gleicher Arbeitsbelastung sowieso deine Generation sehr viel mehr auch so einfach an Produktivitätserfordernis und Anspruch und so weiter auszehren. Da muss man halt ansetzen. Du musst dir keine Sorge um deine Rente machen, aber du musst dir auch Sorgen um den Weg bis zur Rente machen. Denn das wird ganz entbehrungsreich, es sei denn, Deutschland entscheidet sich, den japanischen Weg dann doch mal einzuschlagen. In Japan hat man ja festgestellt, und in Europa gelten 60% des BIPs als Verschuldung, sind zu viel. Wir sind jetzt gerade bei 75% durch Corona, das soll dann schnellstmöglich abgebaut werden. In Japan hat man festgestellt, 250%, ist uns auch egal. Das fordert ja niemand zurück. Die Staatsschulden liegen bei der Zentralbank. Und das kann man ja in Europa auch machen. Das Problem ist nur, die CDU hat in ihr Programm geschrieben, sie setzt sich sehr für eine Stärkung des EU-Wirtschaftskommissares ein. Und dann denkt man so zuerst, ne, wollen die eine europäische Wirtschaftspolitik? Nein, sie wollen einfach nur, dass dieser Wirtschaftskommissar noch mehr eine Kontrollfunktion erhält, dass die Staatsschulden der Länder nicht aus den Fugen geraten. Es stehen wieder Strukturreformen als Begriff im Programm. Ja? Und das sind so Sachen, die machen mir auch ein bisschen Angst. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir hier in Europa, in Deutschland in so einer Bubble sind, wo wir nicht ganz mitbekommen, was der Draghi als ehemaliger EZB-Chef in Italien gerade als Ministerpräsident macht, auch in Zusammenarbeit mit Macron. Die sehen natürlich auch, dass Merkel jetzt erstmal aus dem Weg ist. Und vielleicht haben die so eine Vorstellung davon, ja, der Laschet wird als Kanzler uns nicht allzu gefährlich. Der tritt nicht mit dieser Dominanz auf. Und man sieht ja, wie schnell Menschen umschwenken, wenn sie mal die deutsche Bubble verlassen. Also Ursula von der Leyen ist ja jetzt voll auf europäischer Linie eingeschwenkt, möchte diesen European Green Deal, das neue Wachstumsversprechen, plant mit Christine Lagarde zusammen diese Green Finance Sachen, also dass man manche Investitionsgüter, beispielsweise Anleihen von Unternehmen, einfach aussortiert, wenn die das Klima weiter zerstören und damit Handlungsdruck für die Unternehmen einfach geben, Profite von Investoren, also ihr kriegt nur noch Geld von Investoren, wenn ihr die Klimaschwenks mitmacht. Also man muss sich jetzt tagespolitisch genau auf dem Laufenden halten, um zu sehen, wieso die Kräfteverhältnisse sind. Der Abschied von Merkel wird ein großes Spektakel in Europa, das in Deutschland nicht beobachtet werden wird. Da muss man dann die ausländischen Medien beobachten. In der Hinsicht würde ich sagen, man kann Angst haben, aber man kann auch so ein bisschen hoffnungsfroh in die Zukunft schauen, denn am Ende werden alle feststellen, wie in Japan, Staatsschulden tun nicht weh und damit ist aber Geld da. Das dann nicht erst über Löhne und so weiter hergestellt werden muss, sondern wenn der Staat Geld braucht, dann nimmst du ja nicht von denjenigen, die das vielleicht besser bräuchten, um dann doch mal ihr Eigenheim zu finanzieren oder so, sondern du holst dir einfach bei der EZB. Und mal gucken, davon sind wir in Deutschland weit weg, aber vielleicht ist ja der internationale Druck innereuropäisch so groß, dass wir dann doch dazu kommen.
Also viel Potenzial für politische Bewegungen in den nächsten Jahren. Ja. Stefan, ich danke dir für das Gespräch.
Bitteschön.